Deutschlandfunk Interview. Großes Leid ist gegenwärtig und wird in Zukunft mit den Namen Putin, Shoigu, Lavrov und einigen anderen verbunden sein. Deren Überfall auf die Ukraine beschäftigt längst Juristinnen und Juristen beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Gestern wandte sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in einer Rede an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Diesmal schaffte es auch die AfD-Fraktion, sich zur Begrüßung des Gastes zu erheben. Diesen Anstand ließen die Alternativen für Deutschland am 27. Februar vermissen, als der ukrainische Botschafter stellvertretend für seine Landsleute Gast im Parlament war. Dass der Deutsche Bundestag nach der Rede des Staatschefs, der über die bedrückenden Folgen von Putins Krieg sprach, seine Tagesordnung abarbeitete, werden die wenigsten als angemessen empfunden haben. Nach der Ankündigung vom Februar werden inzwischen offenbar keine deutschen Waffen mehr zur Verteidigung in die Ukraine geliefert. Die Regierung in Kiew muss sich auf andere Staaten verlassen. Die NATO hat unterdessen klargestellt, dass sie nicht in den Krieg eingreifen werde. Und nachdem Putin die NATO-Russland-Akte mit Stiefeln getreten hat, fühlt sich auch die NATO an die Absichtserklärung nicht mehr gebunden. Russland hatte 1997 die territoriale Unversehrtheit anerkannt. Die NATO stellte einen Verzicht auf eine dauerhafte Stationierung zusätzlicher substanzieller Kampftruppen in osteuropäischen Ländern in Aussicht. Tempi passati. Unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Dietchen hatte gestern in Berlin die Gelegenheit zu dem folgenden Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
Herr Generalsekretär, die Einschätzung der meisten westlichen Staaten, ebenso wie die von Putin, war es zu Beginn des Krieges, dass die Ukraine der russischen Invasion nicht mehr als ein paar Tage widerstehen könne. Jetzt, nach 3 Wochen des Kampfes, sieht die Wirklichkeit ganz anders aus. Wie ist Ihre Einschätzung heute? Kann die Ukraine diesen Krieg gewinnen und Putin schlagen?
Win the war and defeat Putin's troops.
Die Lage vor Ort ist sehr schwer einzuschätzen. Aber wir müssen den Mut und die Entschlossenheit der ukrainischen Streitkräfte, des ukrainischen Volkes und auch der ukrainischen Staatsführung um Präsident Zelensky unseren Respekt zollen. Die NATO leistet erhebliche Unterstützung mit modernen Waffensystemen, Panzer- und Flugabwehrsystemen. Wir müssen auch daran erinnern, dass nach der Annexion der Krim 2014 Zehntausende von ukrainischen Soldaten durch die NATO ausgebildet wurden, die nun an der Front dieser Schlacht stehen. Und die sind jetzt auch mit einer Ausrüstung ausgestattet, die sich als sehr wirksam im Kampf gegen die russische Invasion erweist.
Aber wenn die NATO ihre militärische Unterstützung jetzt so erhöht, muss sie dann nicht ein strategisches Ziel in diesem Krieg definieren? Und welches Ziel müsste das sein? Putin besiegen oder ihn an den Verhandlungstisch zurückzwingen?
Unser Ziel ist es, eine souveräne und unabhängige ukrainische Nation zu unterstützen. Und natürlich geht es darum, das Recht auf Selbstverteidigung, das in der UN-Charta verbürgt ist, den Kampf um territoriale Integrität zu unterstützen. Das tun wir. Wir sind nicht direkt beteiligt. Aber wir leisten der Ukraine Unterstützung. Und wir wissen, dass es eine enge Verbindung gibt zwischen der Stärke auf dem Schlachtfeld, die die ukrainischen Streitkräfte bewiesen haben, und dem, was sie am Verhandlungstisch erreichen können. Stärke auf dem Schlachtfeld erhöht auch die Stärke am Verhandlungstisch.
Aber
es gibt doch keinen Hinweis darauf, dass Putin wirklich an den Verhandlungstisch zurück will. Er will diesen Krieg auf dem Schlachtfeld gewinnen.
Nun, es gibt ja Verhandlungen. Es gibt direkte Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine.
Sehen Sie, dass Putin ernsthaft verhandelt und einen Frieden oder Waffenstillstand aushandeln will?
Also, I will not speculate about the progress and the content in these talks.
Also, ich will über den Stand der Verhandlungen nicht spekulieren. Ich will nur darauf hinweisen, dass die NATO-Partner die Ukraine sowohl finanziell mit humanitärer Hilfe und nicht zuletzt mit militärischer Ausrüstung unterstützen, aber auch indem nie dagewesene Sanktionen gegen Russland verhängt wurden. Das bedeutet einen hohen Preis für Präsident Putin. Und diese Kombination von Unterstützung und schweren Sanktionen gegen Russland verstärkt die Wahrscheinlichkeit einer politischen Lösung, auf die sich am Ende des Tages natürlich die Ukraine mit Russland verständigen muss.
Which of course at the end of the day it has to be Ukraine that agrees with Russia.
Nach Ihrem Gespräch mit Bundeskanzler Scholz in Berlin haben Sie gesagt, die Verantwortung der NATO sei es, eine Eskalation dieses Krieges zu verhindern. US-Präsident Biden hat zugleich eine massive Aufstockung der amerikanischen Militärhilfe angekündigt, 800 Millionen US-Dollar zusätzlich, mehr Luftverteidigungssysteme. Haben Sie die Sorge, dass das Ihrem Aufruf, den Konflikt nicht weiter zu eskalieren, entgegensteht? Oder ist das ein Vorbild für andere NATO-Mitglieder, einschließlich Deutschland, ihre militärische Unterstützung zu verstärken?
Was die NATO tut, und da sind wir sehr geschlossen, wir leisten der Ukraine Unterstützung. Es geht darum, eine Nation, ein Recht zu verteidigen, das in der UN-Charta verbirgt ist, Selbstverteidigung. Es gibt keinen Zweifel, Russland ist der Aggressor. Präsident Putin führt einen Krieg gegen eine unabhängige Nation und die verteidigt sich dagegen. Aber die NATO wird sich nicht direkt daran beteiligen. Sie wird keine Truppen und keine Flugzeuge entsenden. Ich bin überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Eine Eskalation verhindern und zugleich Unterstützung gewähren. Und ich möchte da auch den Beitrag Deutschlands hervorheben, denn Sie sind an der vordersten Front, wenn es darum geht, schwere Sanktionen zu verhängen. Aber auch die Ankündigung, zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren militärische Hilfe zusätzlich zu all der humanitären und finanziellen Hilfe zu leisten, ist von großer Bedeutung.
Gibt es nicht die Gefahr, dass sich die NATO auf eine schiefe Ebene begibt und mehr in den Krieg hineingezogen wird, indem sie mehr und mehr militärische Unterstützung liefert, wenn andere NATO-Staaten wie Deutschland dem amerikanischen Beispiel folgen und mehr Waffen an die Ukraine liefern?
Ich glaube, es ist richtig, dass die NATO-Partner der Ukraine mehr militärische Unterstützung liefern.
Sollte Deutschland auch mehr Waffen liefern?
Deutschland hat das erstmals getan und das begrüßen wir. Die einzelnen NATO-Mitglieder tragen in unterschiedlicher Form zur Unterstützung bei und ich begrüße es, dass auch Mitglieder, die das vorher nicht getan haben, jetzt militärische Unterstützung liefern. Und ebenso, dass die Mitglieder diese schweren Sanktionen verhängen. Aber wir müssen eben auch eine Eskalation des Konflikts verhindern. Übrigens verstärken wir auch die Abschreckung und Verteidigung im östlichen Teil der Allianz. Deutschland hat seine Truppen in Litauen verdoppelt, mehr Schiffe und mehr Flugzeuge entsandt und andere Alliierte haben das Gleiche getan. Wir senden damit eine Nachricht nach Russland. Wenn sie ein NATO-Mitglied angreifen, wird das eine Antwort der gesamten Allianz auslösen. Einer für alle, alle für einen. Das ist die Kernaufgabe der NATO. Eine Milliarde Menschen, die in den Staaten der NATO leben, zu beschützen.
Sie haben angekündigt, dass die NATO ihre Präsenz in den östlichen Mitgliedstaaten verstärkt. Heißt das auch dauerhafte Präsenz? Sie haben von beständiger, persistent presence gesprochen. Dauerhafte, permanente Präsenz ist ja von der NATO-Russland-Grundakte ausgeschlossen.
Wir sprechen von beständiger, persistent Anwesenheit. Es kommt darauf an, dass wir eine Präsenz seit vielen Jahren haben, um klarzumachen, dass es in Moskau keinen Raum für Missverständnisse gibt über unsere Entschlossenheit und Bereitschaft, alle NATO-Mitglieder zu beschützen und zu verteidigen.
Also es gibt zumindest rhetorisch einen Unterschied zwischen beständig und dauerhaft.
Es kommt darauf an, dass wir die nötigen Kräfte haben, solange es notwendig ist. Solange Moskau weiß, dass wir da sind, um unsere Alliierten zu schützen, wird unsere Präsenz keine Konflikte provozieren, sondern Angriffe auf NATO-Mitglieder verhindern und Frieden erhalten. Wir verstärken das, damit es keinen Zweifel an dieser Entschlossenheit gibt.
Wladimir Putin hat in Syrien und auf NATO-Gebiet im Vereinigten Königreich durch die Vergiftung von Sergei Skripal und seiner Tochter bewiesen, dass er keine moralische Hemmschwelle hat, Chemiewaffen einzusetzen. Wenn er das in der Ukraine täte, was wäre dann die größte Herausforderung für die NATO? Reagieren oder gerade nicht reagieren, um den Konflikt nicht weiter zu eskalieren?
Zunächst einmal rufen wir Präsident Putin auf, diesen Krieg zu beenden, alle seine Truppen zurückzuziehen und sich in einem wirklichen politischen Dialog zu engagieren. Denn wir müssen jede Art von Eskalation dieses Konflikts verhindern, sowohl was die Art der Waffen in diesem Krieg angeht, aber auch eine Ausweitung über die Ukraine hinaus. Wir haben eine sehr gefährliche Rhetorik aus Russland gehört, eine nukleare Rhetorik, aber auch falsche Anschuldigungen gegen die Ukraine und gegen NATO-Partner, dass wir den Einsatz chemischer Waffen vorbereiten. Das ist vollkommen falsch. Aber gerade deswegen ist es nötig, wachsam zu sein und zu beobachten, was die planen, zum Beispiel Scheinoperationen unter falscher Flagge mit dem Einsatz chemischer Waffen. Sie haben ja chemische Substanzen benutzt, auch auf NATO-Gebiet, in Salisbury, gegen die politische Opposition im eigenen Land. Und sie haben das Assad-Regime beim Einsatz chemischer Waffen unterstützt. Also das wäre eine offene Verletzung des internationalen Rechts.
Mit irgendwelchen Konsequenzen von NATO-Seite? Sie vermeiden den Begriff der roten Linien, aber...
Nun, wir haben ja Russland schwere Konsequenzen auferlegt. Präsident Putin hat mit der Invasion der Ukraine einen schweren Fehler gemacht. Sie haben Verluste erlitten. Er hat einen schnellen Sieg erwartet und bekommt ihn nicht. Wir unterstützen die Ukraine und wir haben Sanktionen verhängt in einem Ausmaß, das Russland nicht erwartet hat. Das hat die russische Volkswirtschaft schwer beschädigt. Wir sehen den Rubel, wir sehen die Aktienmärkte, wir sehen alle ihre Probleme. Also, wie Präsident Biden und alle Spitzen der NATO-Staaten es gesagt haben, Russland wird einen hohen Preis zahlen müssen, wenn wir auch den Einsatz chemischer Waffen erleben, was ein klarer Verstoß gegen das internationale Recht wäre.
Es gibt die Befürchtung, der Krieg könne unbeabsichtigt eskalieren. Gibt es noch direkte Kommunikationskanäle zwischen dem NATO-Hauptquartier und der russischen Armee?
Unsere militärische Führung hat Kommunikationskanäle zu den russischen Befehlshabern. Es ist sehr wichtig, dass wir jede Art von Unfällen verhindern und, falls es die gibt, dass sie außer Kontrolle geraten. Denn mit mehr militärischer Präsenz und je näher der Krieg an unsere Grenzen kommt, ist es natürlich wichtig, eine Eskalation zu verhindern.
Secretary General, thanks for your time in Deutschlandfunk.
Thank you so much.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Die Fragen stellte unser Hauptstadtkorrespondent Stefan Detjen.